Bei mir im Studio jetzt bei geöffneten Fenstern, weil es so warm ist, ist Katja Maurer. Sie ist für die Linken im Stadtrat, für die Linken im Landtag. Sie ist Sprecherin für Umwelt, Klima, Tierschutz. Guten Morgen, Katja. Schön, dass du da bist.
Guten Morgen.
Wir haben einige Themen auf der Liste. Ich möchte gleich einsteigen mit etwas, das ganz aktuell ist. Vorgestern wurde verkündet, dass Olaf Scholz Kanzlerkandidat der SPD wird. Wie wurde das in deiner Fraktion in der Partei Die Linke in Thüringen aufgenommen?
Ja, es ist, kommt ja wenig überraschend, ehrlich gesagt. Und natürlich wünschen wir uns immer, dass die SPD, die ja irgendwie ja auch Partner ist in diesem Konglomerat aus Parteien, die es gerade gibt im Bundestag und überall sonst, wünschen wir uns natürlich, dass die SPD als Partner jemanden aufstellt, der progressiv ist, der uns näher ist. Ich würde jetzt mal sagen, dass diese Entscheidung nicht dazu geführt hat, dass die Parteien sich näher kommen. Und ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen enttäuschend, weil die SPD ja doch bei all ihrer Schwächen so immer mal wieder auch gute Ausreißer hat bei den jüngeren Leuten. Immer mal wieder der Versuch gestartet wird, progressiver, besser zu sein.
Wer wäre dein Wunschkandidat, Kandidatin gewesen?
Das wäre jetzt mein nächster Satz gewesen. Ich wüsste gar nicht, wer, ehrlich gesagt.
Gibt es ja nicht so viel.
Genau, die SPD hat, ich würde sagen, wie fast alle Parteien, ein absolutes Personalproblem, weil man sich halt nach wie vor immer an den ewig da gebliebenen sozusagen hält. Und ja, das müssen sie halt jetzt wieder ausbaden. Und ich wüsste nicht, wen man sonst hätte vorschlagen sollen, aber dieser Vorschlag ist definitiv ernüchternd.
Ja. Dann wechseln wir mit dem Blick und schauen auf dich, schauen auf Thüringen. Du bist seit Anfang dieses Jahres Landtagsabgeordnete, ich habe schon gesagt. Jetzt ist ein halbes Jahr ungefähr vorbei, es ist übelst heiß. Bist du platt? Also wie war für dich das letzte halbe Jahr?
Bin ich platt. Ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Gerade habe ich so ein bisschen Pause. In der Sommerpause haben wir ja immer keine Sitzungen. Und da merke ich wieder, was eigentlich meine Idee vom Abgeordnetendasein war. Also unterwegs zu sein, Leute kennenzulernen.
Das machst du jetzt.
Ganz viel zu lernen, genau. Gestern war ich erst bei einem Schäfer, vor kurzem war ich bei einem Bergwerk, besuche Tierheime und das ist halt so mega cool. Davor war es super chaotisch, stressig, super belastend, weil wir permanent in einer neuen politischen Situation waren. Das heißt, uns selber politisch, also die Linke, sich immer wieder neu ausrichten musste. Und das nimmt unfassbar viel Kraft, weil man sich ja eigentlich für Veränderungen einsetzen will. Man will ja nicht nur den Status quo erhalten. Und es hat sich so ein bisschen angefühlt, wie den Status quo erhalten. Also durch Corona natürlich, das ist ja selbsterklärend, aber natürlich auch durch die Regierungskrise vorher. Und das war so, oh Leute, nein. Auf der anderen Seite habe ich super viel gelernt und merke gerade so, oh krass, man kommt tatsächlich durch alles irgendwie durch, wenn man versucht irgendwie besonnen zu sein. Ich habe dadurch auch super viel gelernt. Andere Dinge, als ich lernen wollte. Eigentlich wollte ich mal so richtig Geschäftsordnung und alles so richtig checken.
Ja.
Das ist dann so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Aber zu sehen, wie so ein Parlament in einer Krisensituation funktioniert, ist auf jeden Fall auch einmalig. Und auch wenn ich sehr, sehr viele schlaflose Nächte hätte, bin ich irgendwie trotzdem froh, Teil dessen zu sein. Auch wenn ich mir natürlich gewünscht hätte, dass es so nicht passiert wäre in Thüringen.
Was hat dir den meisten Schlaf geraubt in diesem halben Jahr?
Oh, ja, gute Frage. Was von allem? Naja, also die Regierungskrise tatsächlich. Also ich hatte schon mit dem Wahlabend oder schon mit dem Wahlkampf sehr, sehr große Angst, was passiert, wenn die AfD faschistische Kräfte immer stärker werden. Ich bin schon sehr, sehr lange politisch aktiv und bin selber Migrantin. An mir erkennt man das nicht so sehr, an meiner Familie mehr. Und war schon immer damit konfrontiert, was die Gefahr von rechts ist. Aber so in dem Ausmaß, so sehr habe ich das noch nie gefühlt. Also diese tatsächliche Angst vor, die Gesellschaft wird sich verändern, weil rechte Kräfte stark sind.
Springen wir an dieser Stelle vielleicht auch mal auf was Aktuelles. Wir haben in den letzten 3 Wochen 2 Vorfälle gehabt, die irgendwie sehr extrem waren. Einmal den Vorfall in der Staatskanzlei, wo mutmaßlich rechtsextreme Schläger auf eine andere Gruppe Leute losgegangen sind. Dann gab es den Vorfall, wo 3 Menschen aus Guinea im Südosten der Stadt angegriffen worden sind vor dieser Neonazi-Immobilie. Mhm. Jetzt ist vor lauter Hitze mir die Frage abhanden gekommen. Nimmt das zu oder ist das nur eine subjektive Wahrnehmung, dass es sich gerade aufheizt, auch in der Bevölkerung? Und wie ist das einzuordnen? Kann man sich, wenn man eine andere Hautfarbe hat, wenn man nur ein bisschen anders aussieht, nachts überhaupt noch durch die Stadt bewegen?
Gute Frage. Naja, nimmt es zu. Ich glaube, dass es möglicherweise mehr in einen nicht politischen Raum gerät, die Diskussion. Also das heißt, Leute, die sich möglicherweise vorher nicht damit auseinandergesetzt haben, dass Menschen rassistische Gewalt passiert, die setzen sich, glaube ich, zunehmend damit auseinander, weil zum Beispiel der erste Übergriff, von dem du gesprochen hast, der war ja vor der Staatskanzlei, da sind ja auch Frauen angegriffen worden und das emotionalisiert mehr. Also weil sonst herrscht in unserer Gesellschaft, glaube ich, schon das Bild von gewalttätige jugendliche Randalierer, das spielt ja die Polizei auch sehr gerne, sehr oft. Und wenn natürlich sowas passiert, wie eine Frau wird angegriffen, dann bricht es ein bisschen damit und dann sind andere Leute bereiter, darüber zu reden. Passieren mehr Angriffe? Das sage ich immer sehr ungern, weil also jedes Jahr kennen wir die Statistiken, jedes Jahr passieren unfassbar vielen Menschen unfassbar viel. Und man neigt dazu zu sagen, es ist schlimmer, weil gerade mehr passiert. Ich glaube, dass gerade, also das möchte ich aber nicht sagen, weil das, also die Qualität von rechter Gewalt, die entsteht ja nicht erst dadurch, dass jemand eine gebrochene Nase hat, sondern dass Leute schon seit Jahren Angst haben. Also spätestens nach den NSU-Vorfällen gibt es einen großen Teil dieser Gesellschaft, die sich nicht sicher fühlen, die ausgeschlossen werden und, und. Und dann gibt es ja auch noch die Gewalt, die Migrantinnen erfahren von Menschen, die von sich behaupten, nicht rassistisch zu sein, indem sie keine Wohnung bekommen, keine Arbeit und so weiter.
Du sprichst einen strukturellen Rassismus.
Genau, richtig. Aber natürlich, wir merken, dass der Zustand draußen auf der Straße roher wird. Und wenn ich mit Leuten rede, die schon in den 90ern in Erfurt abgehangen haben, ich bin ja noch gar nicht so lange hier, die sagen so, ey krass, Alter, es ist wie früher. Es fängt wieder so an, dass man tagsüber Gewalt erfährt, dass die sich in Gruppen wieder zusammenhorten, dass sie junge Leute angreifen und dass Migrantinnen sagen, ja, es gibt Stadtteile, es gibt Orte, an denen laufe ich nicht mehr sicher lang. Plus, es sind mittlerweile auch Orte wie das Stadtzentrum zum Beispiel, von dem man ja immer behauptet, dass es eigentlich total safe wäre, weil es irgendwie Omi-mäßig ist, weil ganz viele Touristinnen da abhängen. Das meine ich gar nicht böse, aber...
Wurde das von den Parteien auf kommunaler und aber auch auf Landesebene genug jetzt verurteilt?
Ja, ich glaube, dass wir sehr, sehr, also ich spreche mal nur von meiner Partei. Ich glaube, das ist mal schwierig, von anderen zu reden. Ich glaube, dass wir es... Das ist ja unser ureigenes Thema. Wir beschäftigen uns quasi tagtäglich damit, weil wir auch in migrantischen Organisationen sind und so weiter und so fort, in Antifa-Bündnissen und so weiter. Und das kann man uns, glaube ich, schon sagen, dass wir es verpasst haben, möglicherweise die Öffentlichkeit zu erzeugen, die das Thema gebraucht hätte. Man vergisst es, glaube ich, wenn man sich täglich mit etwas auseinandersetzt, dass die Außenwelt es trotzdem noch braucht, dass man sich positioniert.
Was hätte da vielleicht kommen können müssen? Sollen im Rückblick jetzt, vor allem wenn man jetzt den Angriff auf die drei Leute, die aus Guinea stammen, betrachtet.
Naja, ich glaube, wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten und ich habe danach lange drüber nachgedacht, was hätte man tun können. Klar, eine Pressemitteilung, bla bla bla, das wäre in Ordnung gewesen, aber ich glaube, wir hätten als Stadträtinnen oder die Linke hätte aktiver auf die anderen Stadtratsfraktionen zugehen müssen und hätte sowas wie eine Krisensitzung einberufen müssen oder also sowas in dieser Richtung. Ich glaube, das hätte es gebraucht. Wir haben heute Hauptausschusssitzung, da werde ich heute da sein. Und ich werde es heute nochmal ansprechen und versuchen, mit den Parteien, die anwesend sind, aber auch die, die nicht anwesend sind, also Mehrwertstadt sind ja zu klein, um dabei zu sein, irgendwie einen Weg zu finden, wie wir das nochmal öffentlich machen. Ich tue mir immer so ein bisschen schwer mit so symbolischen Aktionen, also ach, wir sind jetzt die Stadt des Friedens, wir sind die Stadt gegen Rassismus, weil das oft, also erstens, weil es mich total betroffen macht, weil ich das Gefühl habe, es passiert trotzdem nichts, wenn man solche symbolischen Aktionen macht. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, trotzdem wichtig für die Menschen, die es hören müssen. Mhm. Also es gibt da draußen Leute, die hören müssen, dass die Stadträtinnen auf ihrer Seite sind. Und das müssen wir echt noch lauter machen.
Dann lass uns doch nochmal über ein Thema sprechen, das dieses Jahr dominiert, nämlich den Haushalt, der entscheidet, wie viel Geld in die Hand genommen wird. Wie optimistisch bist du, dass es mit dem Haushalt pünktlich was wird, dass das alles klappt?
Wie optimistisch bin ich, dass wir den Plan einhalten? Also derzeit sind wir noch nach Plan. Also wir arbeiten ja jetzt schon mit den Ministerien zusammen. Die Ministerien legen bald was vor. Also es ist ja ein super langer Prozess. Wir sind jetzt gerade in der Phase quasi, wo wir genau mit den Ministerien zusammenarbeiten, Fragen stellen, wo wir mit Interessensgruppen Workshops machen, also ich für meinen Umweltbereich zum Beispiel mit den Natura-Stationen gucke, was braucht ihr denn für Geld, mehr oder weniger, wie müssen wir das möglicherweise verschieben.
Und wie läuft das dann ab, wenn ich da nachhaken darf? Du möchtest etwas einbringen in diesen Haushalt, welchen Weg geht das dann? Also du hast eine Idee zum Beispiel, du jetzt als Abgeordnete hast jetzt eine Idee.
Naja, dann erstmal gucke ich mir den bestehenden Haushalt an, der ist ja die Grundlage. Dann gucke ich, ist es schon drinne oder ist es noch gar nicht drinne? Wenn es noch gar nicht drinne ist, ist es tatsächlich eine Herausforderung. Dann kriegt man das, glaube ich, also ich hatte ja auch Ideen gehabt, zum Beispiel wie ein Klimapaket oder sowas. Das wird man in dem nächsten Haushalt, glaube ich, so nicht umsetzen können. Aber man wird nachkalkulieren können. Also ich stelle zum Beispiel fest, wir brauchen bei den Natura-Stationen also definitiv mehr Personal. Dann gehe ich halt in die Verhandlungen. Dann spreche ich halt mit den Leuten, was genau brauche es, wie viel genau, wie könnte so ein Programm strukturiert sein. Dann gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, Geld vom Land zu bekommen. Entweder man stellt einen Antrag für Personal oder das Land gibt es einfach und sagt, wir machen daraus ein 5-Jahres-Programm, wie auch immer. Das ist relativ kompliziert, aber da geht es quasi darum, detaillierte Verhandlungen zu führen in der eigenen Fraktion, mit den KoalitionspartnerInnen, natürlich auch mit der CDU, darüber zu sprechen, seid ihr dazu bereit oder nicht.
Aber das findet alles auf nicht formaler Ebene statt
quasi. Bis jetzt nicht, ja. Also bis jetzt könnte man sagen, dass es nicht formal ist. Richtig. Hm. Obwohl natürlich die Fragen, die wir an die Ministerien stellen, also Anfragen, die sind dann auch schriftlich, dann kriegt man eine schriftliche öffentliche Antwort, die dann auch für alle sichtlich ist. Also das ist schon sehr formell, aber genau.
Nochmal zu diesem ganzen Haushaltsthema. Gibt es ja auch daran anlehnend ein Konjunkturpaket, was geschürt werden soll. Da war jetzt hier von 300 Millionen Euro, die nochmal geschürt werden sollen, um quasi die Effekte der Corona-Pandemie hier in diesem Land abzufedern. Und die Rede war davon, dass bis Ende August quasi da die Beratungen geführt werden, da Entscheidungen kommen sollen. Die Umweltministerin von den Grünen hat da auch sehr viel reingepackt in dieses Paket oder will sehr viel darin sehen. Wie sieht es bei diesem Konjunkturpaket aus?
Das ist tatsächlich ein Diskussionspunkt. Ich will immer sagen, wir haben noch darüber geredet, also weil das tatsächlich ein Riesenthema ist. Also ich, die Idee eines Konjunkturpaketes ist es natürlich, die Wirtschaft, so wie sie ist, zu stützen und zu gucken, wie kann man sie in der Situation anders stützen. Also zum Beispiel Unternehmen XY, du bekommst nur Geld, wenn du zum Beispiel eine Solaranlage auf dein Dach machst. Das ist sozusagen die Idee von dem Konjunkturpaket, dass man das Geld, das man ausgibt, auch an Bedingungen knüpft.
Ja.
Genau. Ich finde ehrlich gesagt, dass wir ein ziemlich gutes Klimagesetz haben, also mit Lücken auch. Und ich würde mir tatsächlich von dem Grünen Ministerium eher wünschen, das ist auch meine Aufgabe, da gebe ich jetzt gar nicht die Verantwortung ab, dass wir uns darum kümmern, dieses Klimagesetz richtig gut umzusetzen, weil da all diese Punkte, die sozusagen in diesem Konjunkturpaket drinstehen, schon vorhanden sind.
Also ist das überflüssig, dieses Paket?
Es ist nicht überflüssig. Dass wir sozusagen dieses Paket nochmal geschrieben haben, da gibt es ja unterschiedliche Versionen, zeigt, dass wir noch nicht das Klimagesetz so umgesetzt haben, wie wir es wollen. Also es zeigt tatsächlich auf ein Defizit, das wir haben. Und deswegen ist es richtig, dass wir diese Debatte führen. Die haben wir ja auch als Linke geführt. Wir haben uns auch hingesetzt und haben gesagt, wie fördern wir denn jetzt die Wirtschaft? Was sind denn jetzt unsere Hauptaugenmerke? Weil wir wissen, unter Corona, wir haben jetzt unfassbar viel Geld ausgegeben. Wir haben auf jeden Fall Steuereinbußen. Wir müssen darüber reden, was unsere Prioritäten sind.
Kannst du konkret festmachen, warum ist dieses Konjunkturprogramm nicht du hast gerade gesagt, es gibt es alles im Endeffekt schon in dem Klimagesetz. Mhm. Was konkret gibt es da schon, was eigentlich jetzt nochmal durch das Paket
Naja, zum Beispiel steht ja sowas drin, also wie gesagt, es gibt unterschiedliche Versionen von, also weil es halt immer noch Diskussionsstand ist, aber da steht zum Beispiel etwas drin wie Investitionsoffensive für erneuerbaren Energien. So. Und das ist absolut nichts Neues. Also da finde ich es auch ein bisschen komisch, das nochmal hinzuschreiben. Und klar ist, dass man jetzt unter Corona das zum Beispiel knüpft, das ist neu, dass man sagt, man kann Unternehmen deutlicher unter Druck setzen, wenn man sagt, man unterstützt sie ja auch mehr. Und wenn man sie unterstützt, dann möchte man, dass sie sozusagen mehr der politischen Linie folgen. Und die politische Linie ist definitiv auf Klimaschutz ausgerichtet. Das ist quasi das Neue, weil man anders mit Ressourcen umgehen muss.
Ist man sich da einig bei Rot-Rot-Grün, dass man so verfahren möchte, ja, dieses Konditionelle?
Ja.
Und die CDU und FDP sind da wahrscheinlich klar dagegen.
Ich würde sagen, ja, aber die CDU und FDP tun sich sowieso mit der Idee der erneuerbaren Energie sehr, sehr schwer. Also das erleben wir ja zum Beispiel bei Debatten um Windenergie immer wieder neu. Also die sagen gerade, belastet doch die Unternehmen nicht noch mehr. Wir sagen, hey, Corona könnte auch eine Chance sein, dass die Unternehmen sich mal neu aufstellen und sagen, okay, wir investieren ja jetzt auch. Und man darf ja nicht vergessen, zum Beispiel, wenn wir bei der Energiewende bleiben, dann investieren die Unternehmen ja auch in ihre Zukunft. Das heißt, sie werden zukünftig mal weniger Energiekosten haben. Und das ist ja eines der großen Chancen, die Betriebe heutzutage haben. Also da gibt es genug Papiere, die sagen, dass eigentlich Unternehmen da umrüsten müssen. Und da wollen wir sie natürlich auch ein bisschen dazu zwingen.
Nein, ihr könnt ja auch nicht ohne einander. Also ihr seid ja momentan auf die CDU vor allem angewiesen. Wir haben das Thema, du hast das Thema Windkraft kurz angerissen. Bei der Windkraft ist noch eine Menge Luft nach oben. Ich verstehe selber manchmal nicht genau, wieso es eigentlich nicht mehr ausgewiesene Windräderflächen gibt, beziehungsweise warum es nicht mehr Windkraft in Thüringen gibt, warum dieses Thema erneuerbare Energien so schleppend vorankommt. Hm. Wie kann es wirklich passieren, dass wir mehr Strom aus erneuerbaren Energien in den nächsten Jahren bekommen?
Also erneuerbare Energien ist ja alles von Luft, Wasserkraft, Licht, Erdwärme und so weiter und so fort. Es ist ein riesengroßer Bereich.
Von dem die Windkraft sehr viel einnimmt.
Von dem die Windkraft sehr viel einnimmt. Es ist tatsächlich so, dass es gibt quasi einen Regionalplan, man muss sich das vorstellen, man hat eine Karte auf den Tisch gelegt und hat geguckt, wo können denn überhaupt Windkraftanlagen gebaut werden. Da muss man natürlich schauen, dass es nicht so nah an Siedlungen ist, also an Dörfer zum Beispiel. Man muss gucken, dass das nicht in irgendwelchen Naturschutzräumen ist und so weiter. Dann wird der Raum quasi immer kleiner. Wir haben in Thüringen auch erstaunlich viele Naturschutzgebiete zum Beispiel.
Und es gibt sehr viele Proteste auch dagegen.
Genau, da wäre ich jetzt dahin gekommen. Das ist quasi, das heißt, man hat schon mal einen begrenzten Raum, das macht es ein bisschen schwieriger. Dann hat man diesen Raum gefunden und dann geht es quasi in die Bürgerbeteiligung. Und da wird es sehr schnell so, dass vor allen Dingen von rechter Seite da hart mobilisiert wird. Also im ländlichen Raum ist es sehr, sehr schwierig, obwohl im ländlichen Raum der größte Platz dafür ist, für Windkraftanlagen. Und ich erlebe das immer wieder, begleite ja auch solche Prozesse. Auch in Erfurt haben wir das, dass dann Leute auf einmal zu Tierschützern werden und anfangen zu erzählen, dass irgendwelche Maussorten gerettet werden. Also ich bin da auch dafür und Fledermäuse, ich will da jetzt gar nicht so zynisch klingen, aber der Kampf dagegen ist schon sehr hart und dann gibt es auch sehr, sehr viele Klageverfahren und das macht es sehr, sehr zäh. Was wir als Linke versuchen, ist die Leute davon zu überzeugen, indem sie zum Beispiel ein Geld bekommen, in irgendeiner Form davon profitieren. Da gibt es übrigens schon Kommunen, die machen das ganz von sich selbst heraus. Da gibt es in Jena ein Dorf in der Nähe, die das einfach gemacht haben. Die haben sich da ein Windrad hingestellt. Von den Einnahmen finanzieren sie eine Kita. Also es gibt Leute, die erkennen das bereits als Chance und machen das einfach. Und es gibt Leute, die sehen darin nur etwas Böses. Also es ist echt ein ideologischer Kampf. Da geht es selten um irgendwie Argumente. Und da gibt es ja aber trotzdem, da müssen wir uns an Recht und Ordnung halten, gibt es halt diesen demokratischen Prozess und wenn da jemand klagt, dann muss das durchgezogen werden.
Also kann man zusammenfassen, mehr Windkraft, mehr erneuerbare Energien scheitert in der Regel am demokratischen Widerstand, also an der Bevölkerung, die das nicht möchte.
Ja, oft. Also zum Beispiel Windkraft im Wald. Da fängt dann jetzt zum Beispiel die CDU und die FDP an und sagen so, ja, wir machen jetzt einen Antrag, wir wollen jetzt prüfen lassen, ob das Land das überhaupt tun kann und versuchen halt irgendwie Gesetze auszuhebeln.
Gut, das Land darf das tun,
wurde dann entschieden, aber das dauert ja ewig. Wie viele Monate hat das jetzt wieder gedauert? Gleichzeitig sind halt irgendwelche privaten Waldbesitzer, die sagen, ich will das halt irgendwie aufbauen. So ein Verfahren ist auch sehr lange. Also das muss man auch dazu sagen. Man kann nicht einfach, da gibt es so viele Gutachten, die man auch erfüllen erfüllen muss und das ist auch alles richtig. Das muss man auch tun. Man soll ja auch die Umwelt nicht schädigen. Das ist ja nicht das Ziel. Aber dann kann halt so ein Verfahren mal gut 2-3 Jahre dauern. Und in einer Zeit, in der wir jetzt eigentlich die erneuerbare Energie brauchen, ist das halt super frustrierend.
Lass uns von einem ideologischen Kampf quasi zum anderen kommen. Wir blicken auf die kommunale Ebene. Viele Kommunen, eigentlich fast alle, sind hochgradig verschuldet. Auch die Stadt Erfurt ist verschuldet. Wie kann man ein Finanzloch in den Kommunen stopfen? Mit Kredit aufnehmen? Oder wie kann das funktionieren? Was ist da deine Ansicht? Du bist ja sowohl auf Landesebene als auch auf kommunaler Ebene.
Also man kann, also sehr vereinfacht, das würde ich niemals auf Papier so schreiben, aber man kann ja sagen, eine Kommune ist ja sowas wie ein Betrieb. So, die müssen irgendwie wirtschaften und die müssen sich irgendwie Gedanken darüber machen, dass sie Geld in der Kasse haben. Und da ist eine Kommune definitiv ein Kompetenzzentrum. Also das machen viele Kommunen, dass sie zum Beispiel in Kultur investieren, Tourismus, vor allem dafür sorgen, dass viele Betriebe zu ihnen kommen, weil sie denen, was weiß ich, Zugänge erleichtern, dass sie Hochschulen aufbauen und. Das so generiert ja quasi eine Kommune auch Einnahmen.
Gut, und viele Einnahmen fallen weg, weil die Gewerbesteuer dieses Jahr extrem weggefallen
ist. Das ist richtig. Deswegen hat das Land Thüringen den Kommunen erleichtert, Kredite aufzunehmen. Also eine Kommune kann nicht einfach so einen Kredit stellen. Da gab es quasi durch Corona eine Gesetzesänderung und da wird es ideologisch. Also die Stadt Erfurt zum Beispiel hätte sagen können, hey, geil, wir nehmen das jetzt, wir investieren, das ist eine super wachsende Stadt, wir haben Potenzial nach oben, wir können, also wir brauchen das Geld, wir können jetzt in erneuerbare Energien investieren, wir können unser ÖPNV-Netzwerk neu machen, endlich mal unsere Straßenbahn ausbauen und. Und darauf hat unser Finanzdezernent so geantwortet, dass er eine Haushaltssperre eröffnet hat, was dazu führt, dass wir freiwillige soziale Leistungen zum Beispiel nicht mehr bringen können.
Also das
und das ist, nur ein Satz, das war eine reine ideologische Entscheidung. Das hätte nicht sein müssen. Und da streiten wir sehr mit fast allen anderen Fraktionen. Da stehen wir als Linke wirklich sehr alleine da, weil die anderen sagen, die schwarze Null ist uns heilig und wir wollen nicht noch mehr Schulden machen, ohne darum zu denken, dass wir ja auch wirtschaften müssen. Wir sind ja in der Verantwortung, diese Stadt weiterzuentwickeln.
Aber seid ihr wirklich und die einzige Fraktion, die das fordert? Lieber Schulden aufnehmen, als bei der Null zu bleiben?
In der Deutlichkeit, ja. Definitiv. In der Deutlichkeit auf jeden Fall.
Man könnte ja meinen, auch die Grünen haben Interesse daran.
Ja, das könnte man meinen, ja. Aber in der Deutlichkeit habe ich das so noch nicht gehört. Nee. Also, genau. Also auf Bundesebene ist es ja das Gleiche, dass wir immer sagen, so, wir müssen irgendwie Schulden aufnehmen und investieren. Und genau, auch da wird das nicht gemacht.
Wie ist denn generell das Miteinander in dieser rot-rot-grünen Koalition auf Landesebene jetzt wieder? Wir springen auf die Landesebene. Es gab diesen Streitpunkt, wie viele Geflüchtete wollen wir zum Beispiel in diesem Aufnahmeprogramm aufnehmen. Das ist nochmal ein anderes Thema, dass der Bundesinnenminister jetzt gesagt hat, gut, ihr Länder, ihr dürft gar nichts machen. Aber es gab in der rot-rot-grünen Koalition durchaus Streitpunkte, auch in diesem Thema. Wie ist generell, würdest du beschreiben, das Miteinander im letzten halben Jahr in der Koalition gewesen?
Also grundsätzlich oder auf das Thema bezogen?
Grundsätzlich, ja.
Na, schwierig. Also wir haben, also das heißt, es ist nicht negativ, wenn man sagt, es ist ja schwierig, weil man muss es ja irgendwie...
Man lebt ja vom Streit.
Genau, man lebt davon und man muss ja auch anerkennen, dass jede Partei, jede Fraktion eine andere Ausrichtung hat. Deswegen sind wir ja eine eigene Partei oder Fraktion und dass jeder auch mit seinen eigenen kleinen Kämpfe hat. Also zum Beispiel die Grünen, die kurz vor dem Ausstanden in Thüringen, die haben natürlich eine andere Aufgabe als wir zum Beispiel als Linke. So. Die Grünen müssen sich viel mehr darum kümmern, erkannt zu werden, als zum Beispiel wir, eine Fraktion, die viel mehr Ressourcen hat. Das muss man ja auch fair dazu sagen. Wir haben auch eine Person mit Bodo Ramelow, die
es euch leicht macht.
Ja, der es uns leicht macht und der auch gut andere überschattet. Das ist auch ein Problem für die kleineren Fraktionen, das muss man so sagen. Und ich würde sagen, dass wir trotzdem ein sehr faires Miteinander haben, weil wir eigentlich immer gesagt haben, das war schon in der letzten Legislatur auch so, dass die Größe eigentlich keine Rolle spielt, weshalb wir ja auch die Ministerien so offen verteilt haben. Ist auch nicht selbstverständlich, dass irgendwie jetzt die Grünen so ein Ministerium bekommen, zum Beispiel ihr Lieblingsministerium. Aber das musste man tun und das finde ich auch gut und richtig so. Aber natürlich gibt es Punkte, an denen wird man sich zerstreiten. Also die Frage von, wie viele Geflüchtete nimmt man auf, ist eine total emotionale Frage. Und da gerät man schon sehr, sehr aneinander. Und das ist auf allen Ebenen so. Und da ist es zum Beispiel der Kampf ganz besonders zwischen SPD und Linker zum Beispiel. Genau.
Und wie ist es mit der CDU? Klar, die CDU ist in der Opposition. Du kannst auch gerne ruhig zwischendurch. Die CDU in der Opposition, in den Medien ist das natürlich immer ein klares Gegeneinander. Wie ist das auf Arbeitsebene mit der CDU? Ihr seid ja, wie wir es schon erwähnt haben, voneinander auch abhängig. Die Mehrheit zu finden im Landtag ist aktuell nicht leicht.
Naja, ich war in den Anfängen ehrlich gesagt überrascht, also ich spreche jetzt mal für meinen Ausschuss, für den Umweltausschuss, dass es durchaus ein respektvolles Miteinander gab, dass man sich nicht gestritten hat und so weiter, obwohl ich mir das tatsächlich eher wünschen würde, dann würde ich lieber gerne streiten und dass man ehrlich miteinander umgeht. Das macht es natürlich sehr, sehr schwierig, wenn die CDU in der Öffentlichkeit alles andere als zimperlich mit uns umgeht, auch gerne darauf zurückgreift, Anträge der AfD abzuschreiben und dann als ihres darzustellen, dann zu sagen, hey, der Stabilitätsmechanismus ist doch total eingehalten, weil das ist doch unser Antrag, wir stimmen doch dem der AfD nicht zu. Wo man dann sagt, ja Leute, es geht ja schon auch um eine inhaltliche, ideologische Frage und da macht es uns die CDU wirklich schwierig. Mal abgesehen davon, dass das Vertrauen natürlich total gebrochen war nach dieser Nummer, also nach der Regierungskrise.
Wie ist man da persönlich miteinander umgegangen? Also wenn du dann eine Abgeordnete, einen Abgeordneten von der CDU danach im Parlament getroffen hast oder sonst wo, wie war das?
Ja, man muss da natürlich schon unterscheiden. Es gibt auch CDU-Leute, auch auf kommunaler Ebene, die durchaus fair sind und die cool sind und die, glaube ich, wirklich in diese Partei gegangen sind, weil sie die Welt besser machen wollten. Es gibt aber auch Leute, also mit denen setze ich mich sehr ungern an einen Tisch, das muss ich ehrlich so sagen.
Da gibt's zum echt, Beispiel?
Ja, da spreche ich ungern von Namen. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, aber ja. Man muss halt miteinander umgehen. Also das ist halt leider kein Pausenhof. Also das ist auch das, was du meintest mit schlaflose Nächte. Wie kann ich das vor mir als Linke rechtfertigen, verteidigen, dass ich mit einer CDU in eine Verhandlung gehe? Also fühlt sich richtig absurd an, aber man muss es ja tun, wenn man ja eine Verantwortung trägt.
Du bist ja in den letzten Jahren politisch sehr aktiv gewesen, auch im Retox hier in der Stadt bist du immer gewesen. Auf den Demos findet man nicht oft. Wie schwer war das für dich persönlich jetzt, von diesem Aktivismus der Straße ins Parlament zu kommen, wo du ja auch aktiv sein wirst, aber einen ganz anderen Aktivismus ausleben kannst.
Ja, mein Alltag hat sich total verändert. Also ich habe bei weitem nicht mehr die Zeit, zum Beispiel Demonstrationen mitzuorganisieren, obwohl mir das immer total wichtig, auch aus feministischer Perspektive, weil Antifa-Demos, das hat sich mega geändert, aber in der Vergangenheit super männlich besetzt waren und das war schon echt so mein Ding und ich bin auch darüber politisiert, also ich komme halt eher so aus einer Bewegungslinken, aus NGOs, da sozusagen habe ich mich weiterentwickelt. Da gibt es schon auch ein weinendes Auge, dass ich da nicht mehr so krass dabei sein kann. Auf der anderen Seite kann ich das auch annehmen, dass ich eine neue Rolle habe und Proteste jetzt ganz anders unterstütze, indem ich parlamentarische Beobachterin bin, indem ich Öffentlichkeitsarbeit für sie mache, indem ich einfach solidarisch bin und sage, dass die Kämpfe noch immer meine sind, auch wenn ich anders daran teilnehmen kann. Und ich habe den Eindruck, dass das total gut funktioniert. Es ist total krass zu sehen, dass sich gerade so die Generation der Demonstrierenden mega verändert hat. Also kommt man sich manchmal schon echt alt vor, wenn man da ist. Also alt nicht im Sinne von biologisches Alter, sondern krass, also tatsächlich jung die Leute sind, die aus der Schule kommen und da protestieren.
Hat vielleicht auch Fridays for Future einen großen Anteil dann gehabt, oder?
Absolut, total. Aber auch so... ja, doch, eigentlich kann man sagen, dass es Fridays for Future war, doch definitiv.
Die so einen Push auf die Straße mitgegeben haben.
Und ich finde das total krass und so geil, also dass da so unfassbar junge Leute sind. Das haben wir nie hingekriegt. Ja. Und die haben das einfach gemacht und das ist schon echt, also cool.
Ich habe noch zwei Themen, die kommen jetzt quasi bunt gewürfelt nochmal rein und nochmal zurück. Wir haben gerade über die CDU gesprochen. Nur ganz kurz, kannst du dir vorstellen, dass es nächstes Jahr eine Regierung aus Linke und Schwarz gibt?
Nein. Also niemand hätte gedacht, dass wir so zusammenarbeiten können, wie wir das machen. Ich glaube, dass der Haushalt die Differenzen nochmal sehr deutlich machen wird. Also haben wir ja vorhin drüber geredet, dass sozusagen am Ende des Haushalts müssen wir das ja nochmal mit denen absprechen. Und ich glaube, da werden sie uns hart ans Bein pissen, um ehrlich zu sein. Das ist meine Prognose. Und ich merke auch, dass sie jetzt schon im Wahlkampfmodus sind und dass die da sehr dreckig arbeiten. Und nee, also ich werde mich für nichts anderes einsetzen als für Rot-Rot-Grün. Und mit den Schwarzen zusammenzuarbeiten würde bedeuten, dass wir uns als Linke wirklich unser Gesicht verlieren.
Obwohl also ihr ja eine sehr pragmatische Linke als Fraktion seid, wenn man sich die anderen Länder und den Bund anguckt.
Das ist richtig, aber bei allem Pragmatismus ist ja immer noch eine Idee dahinter und die würden wir schon zu einem sehr großen Stück aufgeben müssen. Es ist bei Realpolitik immer so, dass du einen Kompromiss finden musst. Aber man muss sich schon immer fragen, wie weit sollte denn der Kompromiss gehen? Und ist man da nicht doch besser in der Opposition aufgehoben? Ja.
Stichpunkt Realpolitik. Lass uns noch zu einem Thema kommen, das jetzt nochmal ganz anders ist. Nämlich, es gab eine Debatte um die Kita-Kosten. Und zwar ist der Hintergrund, dass das Land Thüringen gesagt hat, in der Corona-Krise, ihr Kommunen, wir übernehmen Kosten oder Geld, das euch entfällt, weil die Eltern ihre Kinder nicht mehr in die Kita schicken und dementsprechend auch keine Gebühren bezahlen. Das Geld übernehmen wir als Land. Jetzt kam raus, okay, da hat man was falsch berechnet, falsch kommuniziert, weiß ich nicht. Und zwar sagt das Land jetzt, wir berechnen quasi den 1. März als Stichtag und schauen, wie viele Kinder waren da in den Kitas. Da waren aber noch nicht so viele. Deswegen als Folge bekommen die Kommunen jetzt nicht so viel Kohle, wie ihnen eigentlich zugesagt wurde. Und das sorgt natürlich für Stress, das sorgt für Furore bei den Kommunen, weil die sagen, ey, das ist richtig viel Geld, was uns da entgeht. Weißt du, was da passiert ist? Oder was da falsch gelaufen ist?
Genau, also konkret handelt es sich um eine Summe von 170 Euro, die eine Kommune, die eine Kita pro Kind braucht. Das Land hat zugesagt, diese 170 Euro zu bezahlen und hat dann festgestellt, dass sie nur 130 Euro zahlen können. Und jetzt gibt es quasi diese Differenz von 40 Euro, bei denen natürlich die Kindergärten sagen und auch die Kommunen, wo ist das Geld, Leute?
Das kann viel Geld auch sein.
Das ist natürlich, wenn man zusammenrechnet, ist es enorm viel Geld. Jetzt habe ich mit unserem zuständigen Fachsprecher gesprochen, Daniel Reinhardt, und der sagt natürlich, ey, da muss halt jetzt nachjustiert werden. Das war halt ein Versprechen. Es gab einen Fehler in der Berechnung, wo auch immer der lag, warum auch immer dieser gemacht worden ist. Das ist ein großes Problem, das muss man sich auch ehrlich so sagen. Und jetzt muss es halt geändert werden und daran wird gerade gearbeitet, dass man irgendwie das Geld herbekommt, damit man dieses Versprechen einlöst. Das macht es nicht besser, dass die Kommunen jetzt in dieser schwierigen Situation sind und natürlich auch die Kindergärten, die ohnehin enorm belastet sind und ja auch noch mehr Ausgaben, nicht nur die Grundausgaben hatten, sondern auch mehr Ausgaben, dass sie natürlich auch angefressen sind und sagen, das kann eigentlich nicht sein von der Landesregierung. Und das verstehe ich auch, das will ich gar nicht rechtfertigen. Genau, also der Stand ist, dass die Fraktion Die Linke sagt, oder unser fachpolitischer Sprecher, dass da definitiv nachjustiert werden muss. Und ich hoffe, dass das passiert. Ich bin da ehrlich gesagt guter Dinge.
Wie muss der Bildungsminister das nun kommunizieren?
Na, der muss sich das eingestehen. Der muss es sagen, dass es ein Fail war. Und muss so schnell wie möglich nach einer Lösung suchen. Anders kann man es nicht machen. Man kann es, das ist tatsächlich nicht mein fachpolitisches, also es ist nicht mein Schwerpunkt. Ja. Aber ich bin ja auch im Jugendhilfeausschuss in Erfurt und da betrifft es mich natürlich schon. Bisher war es so, zumindest in Erfurt, dass die Kindergärten gesagt haben, so, die kriegen das noch hin und es funktioniert auch, weil es gab ja auch weniger Kosten, also zum Beispiel, weil sie Essen nicht bezahlen mussten für die Kids, weniger Energie, also es gab ja auch Dinge, die sozusagen weggefallen sind, aber es ist nicht in Ordnung, wenn das Land natürlich einen Kindergarten in Unsicherheit bringt, so, oder den vermittelt, dass sie nicht sicher wären und genau.
Dann zum Abschluss, wir haben ganz viele Themen abgegrast. Zum Abschluss, es waren nicht alle Themen, zum Abschluss dennoch die Frage, heute in einem Jahr, in der Sommerpause 2021, siehst du dich da irgendwo? Und wenn ja, wo?
Irgendwo am liebsten in meiner Hütte, chillend, guten Gewissens, dass alles gut ist. Ja, in einem Jahr. Ich bin ehrlich gesagt so eine Woche-für-Woche-Kämpferin, weil das die politische Situation gerade erfordert. Also weil als Fachpolitikerin habe ich natürlich Ziele für die nächsten Jahre, längerfristige Ziele, an denen ich arbeite. Aber ich weiß auch, dass ich möglicherweise nur bis zum Frühjahr Zeit habe und davor ist auch Wahlkampf. Und deswegen versuche ich jetzt gerade darauf hinzuarbeiten, dass ich was kriege ich hin in der kurzen Zeit, um irgendwie meiner Aufgabe gerecht zu werden. Aber im allerbesten Fall haben wir in der nächsten Sommerpause Rot-Rot-Grün. Und ich kann endlich mal an den richtig großen Projekten arbeiten. Also das würde mich, da werde ich gerade direkt rührselig, weil ich echt so Bock habe, einfach zu gestalten. Und ich wünschte echt, dass wir wieder Rot-Rot-Grün haben und es ist Sommerpause. Ich kann eine Sommertour machen und den Leuten sagen, ey, zum Beispiel das Klimapaket oder was auch immer wird jetzt kommen. Das wäre echt cool.
Dann danke, dass du jetzt in dieser Durchatmenphase, bevor es nochmal richtig, bevor es wieder richtig wild wird, dir Zeit genommen hast, heute bei uns zu sein. Katja Mauer, Abgeordnete der Linken im Stadtrat, im Landtag. Danke, dass du Zeit hattest.
Ich danke euch.